Thema des heutigen Vortrags ist Verlangen. Und Verlangen ist, kurz gesagt, einfach ein Ausdruck davon, dass wir uns vom Glück getrennt fühlen. Und beim Abendessen haben wir kurz über das Thema gesprochen und jemand hat gesagt, um es kurz zu machen, soll ich doch einfach sagen, alles ist Dukkha. Und dann kann ich wieder raus. Also Dukkha ist Leiden, Unbefriedigtsein, Unzulänglichkeit, also alles, was nicht in Ruhe ist, könnte man sagen. Also Verlangen als Ausdruck davon, dass wir uns vom Glück getrennt fühlen. Und auf der biologischen Ebene ist Verlangen natürlich die grundlegende Triebkraft. Also ohne Verlangen wären wir nicht hier, ohne sexuelles Verlangen keine Fortpflanzung, keine weitere Existenz der Spezies. Ohne Verlangen nach Nahrung, nach Getränken kein Unterhalten dieses körperlichen Seins, also Verlangen, ein ganz, ganz tief verwurzeltes und nötige Kraft für dieses Leben in dieser Form. Und weil das eben für dieses biologische Leben und Überleben so grundlegend wichtig ist, sind wir total durchdrungen davon. Also auch der Geist ist letztlich, wir sind im Körper, Herz und Geist total durchdrungen von dieser Kraft des Verlangens. Und wenn wir nicht achtsam sind, und das ist eben die große, das Gute an so einer Form, wie wir hier üben, an einem Retreat, dass wir uns zurückziehen von ganz vielen möglichen Ablenkungen, dass wir viel genauer schauen können, dass unsere Achtsamkeit schärfer wird, dass wir einfach genauer hinschauen können. Und wenn wir das eben nicht tun, dann ist unser Denken, unser Reden und unser Handeln sehr oft genau von dieser Kraft, vom Verlangen bestimmt. Also dann sind wir buchstäblich diesem Verlangen ausgeliefert. Weil wir oft erst merken, wenn was gesagt oder getan ist, dass das ja eigentlich nicht unbedingt hilfreich war. Und interessant finde ich, vielleicht habt ihr das die Woche, die schon eine Woche hier sind, oder jene, die schon oft geübt haben, Entschuldigung, auch schon bemerkt, dass es, wenn mal kein deutliches Verlangen spürbar ist, also wenn der Geist ein bisschen mehr Ruhe gibt, wenn er sich einfach ein bisschen einlässt auf das, was gerade jetzt ist, das kann sich ganz komisch anfühlen. Es kann verunsichernd sein, als ob eine Angst, eine diffuse Angst da wäre, nicht mehr zu sein, wenn da kein Verlangen mehr ist. Und das zeigt eigentlich, dass wir in unserem üblichen Alltagsmodus so total von dieser Kraft beherrscht und getrieben sind. Und Verlangen zeigt sich immer als Bedürfnis nach etwas. Das ist ja eines der fünf Hemmnisse. Heute Morgen wurden sie gerade wiederholt. Es ist immer das Suchen und Greifen nach etwas in der Hoffnung, dass es dann besser ist. Und wenn nichts Angenehmes sicht- oder greifbar ist, dann wird auch was Unangenehmes genommen. Hauptsache, da ist etwas zum Ergreifen, wirklich. Also lieber was Unangenehmes als nichts. Also dieses Nichts scheint uns total zu verunsichern. Also auf der einen Seite dieses unglaublich starke Bedürfnis nach Stimulation, und Verlangen heißt immer Stimulation, es muss immer was laufen, es wird immer wieder was Neues in die Zukunft projiziert, Hoffnung, vermeintliches Glück in die Zukunft projiziert. Also dieses tiefe Bedürfnis nach Stimulation, und auf der anderen Seite ist genau das Leiden. Genau diese Aufgeregtheit, dieses Nicht-zur-Ruhe-Kommen ist das Leiden. Und es kann sich recht quälend anfühlen. Ich nehme an, das habt ihr schon bemerkt. Also wir sitzen in Meditation und eigentlich erhoffen wir uns meist ein bisschen mehr Ruhe. Oder? ganz viele von uns meditieren, weil wir uns ein bisschen mehr Ruhe vor uns selbst erhoffen. Dass wir nicht so diesem unablässigen sich selbst erzählen ausgeliefert sind. Und wenn wir das wirklich bemerken, deutlich bemerken in der Meditation, und oft bemerken wir es ja erst da, im Alltag läuft es einfach so, auf verschiedenen Nebengeleisen macht's, denkt's all die Geschichten, und wenn wir mal ein bisschen still sitzen, uns zurückziehen von vielen anderen möglichen Sinnesreizen, merken wir, was da überhaupt läuft. Und vielleicht denken wir, das ist ja viel schlimmer als im Alltag, aber wir merken es einfach, was da läuft. Und leiden buchstäblich drunter. Und dieses scheinbare Nichts, also des Nicht-mehr-Verlangens, das will dieser verblendete Geist eben nicht zulassen, weil das würde heißen, dass er merkt, oder dass eben der verblendete Geist klarer wird und merkt, aha, da gibt's eigentlich gar nichts zu ergreifen letztlich. Also all diese Suche in der Zukunft ist völlig sinnlos, weil alles eigentlich schon da ist. Und durch dieses ständige Greifen macht's immer ein Ich draus. Ich habe das Bedürfnis nach. Mir fehlt noch. Ich will Schokolade. Ich will mehr Zufriedenheit. Ich will mehr Glück. Und wenn das eben nicht da ist, ich bin traurig, ich bin unbefriedigt, ich leide, ich. Immer ich macht's draus. Und die Kräfte Verlangen und Aversion und Verblendung, das habt ihr sicher letzte Woche schon gehört, werden die Wurzelübel des Daseins genannt. Also die drei Grundkräfte, die uns in diesem endlosen Kreislauf gefangen halten, des Werdens und Vergehens. Oft wird von Verunreinigungen des Geistes oder auch von Geistesgiften gesprochen. Es sind wirklich, unser Geist ist vergiftet von diesen Kräften. Und in Pali heißen sie Kilesa und in Sanskrit Kleshas. Das ist ein Begriff, den man oft hört. Also die drei Kräfte, Verlangen, Aversion und Verblendung, die uns in diesem ewigen Kreislauf gefangen halten, oder wir halten uns durch das Festhalten an diesen Kräften und an der Verblendung in diesem Kreislauf fest. Und in der buddhistischen Sichtweise, wenn man von Wiedergeburten ausgeht, heißt es, dass das eben uns buchstäblich immer wieder in ein nächstes Leben reinzieht, diese Kräfte. Aber wir müssen nicht mal so weit schauen. Wir können das von Moment zu Moment anschauen, dass eigentlich jedes Verlangen, diese innere Kraft von Verlangen, uns buchstäblich in den nächsten Moment reinschleudert, reinzieht. Das Verlangen sucht den nächsten Moment in der Hoffnung auf Erfüllung, auf Erlösung, auf Zufriedenheit, auf endlich ist Ruhe. Und die Verblendung, das dritte dieser Geistesgifte, hält uns eben davon ab, das klar zu sehen. Und es ist natürlich schwierig, der verblendete Geist soll seine eigene Verblendung erkennen. Das braucht ziemlich viel, wir müssen ziemlich lange reiben dran, bis das klar wird. Und im Verlangen selbst ist eigentlich schon das Unbefriedigende angelegt, oder? Anders gesagt nochmals, Verlangen ist Ausdruck des Unbefriedigtseins. Also ist einfach keine Ruhe da. Und dann sucht's und sucht und sucht und sucht in der Hoffnung, es komme dann. Und wenn wir das nicht durchschauen, wird das so weitergehen bis zum letzten Atemzug. Und dann, in der buddhistischen Kosmologie ist es ganz klar, dann wird sofort eine neue Form ergriffen, also die sogenannte Wiedergeburt, irgendeiner Form. Und dann geht das ganze Suchen weiter, bis wir das endlich durchschauen, dass es nicht so läuft. Dass wir durch das Erfüllen von Verlangen, ob auf einer groben oder auf einer feineren Ebene, das werden wir später noch sehen, wird einfach keine wirkliche Befriedigung möglich sein. Wird keine Ruhe eintreten, keine Erlösung. Und ganz konkret ist es ja so, das Verlangen, das ist das Interessante, dass das Verlangen nach Schokolade, nach Beziehung, nach Musik, nach schönem Sonnenuntergang, nach Spaziergang, was auch immer. Das Angenehme, das Schöne liegt ja nicht im Sonnenuntergang oder im Spaziergang oder im Musikstück oder wo auch immer. Es liegt immer in unserem Auge oder in unserem Geist. Wir projizieren das Schöne in das Objekt rein. Also wir reden buchstäblich das Objekt schön. Das Objekt selber ist völlig neutral, ob das ein Mensch ist oder ein Sonnenuntergang oder ein schöner Landregen oder eine Statue. Wir machen das schön. Und wenn wir das nicht mehr tun würden, aha, dann ist es einfach Farbe und Form. Fertig. Und natürlich tun wir das, weil wenn wir das eben nicht mehr tun würden, dann würde das Verlangen zusammenbrechen, dann würde sich der ganze Kreislauf auflösen und das mögen wir nicht. Wir müssen ja dem Ganzen Sinn geben, das heißt, wir müssen das Schöne und auf der anderen Seite natürlich das Gegenteil, das Hässliche, das Nichtschöne dem Objekt zuschreiben oder den Objekten. Dann haben wir wieder was zu tun, entweder ergreifen oder wegstoßen. Und das waren jetzt nur 5 bis 10 Minuten, dass ich das erklärt habe. Und ich denke, es ist so ersichtlich, wie das ein Elend ist. Also man könnte wirklich einfach sagen, alles ist Dukkha, Punkt. Also es ist so ein endloser Kreislauf von Hoffnung und Enttäuschung. Hoffnung und Enttäuschung, Hoffnung und Enttäuschung. Und dass wir das in unserem Leben, die zum Teil schon einige Jahrzehnte lang da sind, noch nicht wirklich, wirklich, wirklich durchschreiben. Und weil alles, 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 was existiert in diesem Universum, dem Wandel unterworfen ist, weil nichts dauerhafte Selbstexistenz hat, also nichts ist und bleibt. Das habt ihr auch schon oft gehört, nehme ich an, die letzten Tage. Alles entsteht aufgrund von Ursachen und Bedingungen immer wieder neu und zerfällt immer wieder. In demselben Moment, was entsteht, zerfällt es. Aber weil das so schnell geht und unsere Wahrnehmung so langsam ist, nehmen wir das als kontinuierliches, beständiges Sein wahr. Aber eigentlich entsteht alles in rasender Geschwindigkeit. Aria hat in ihrem Vortrag ein paar Zahlen genannt, wie das beschrieben wird, wie schnell all diese mentalen und materiellen Momente entstehen und wieder vergehen. Also alles entsteht und in dem Moment zerfällt es wieder. Und wir haben aber ein wahnsinniges Bedürfnis nach Sicherheit, nach Stabilität. Also wir wollen das eigentlich gar nicht wirklich sehen, diesen Zerfall, diese Instabilität, weil das total verunsichernd ist. Weil wir wollen Stabilität und Festigkeit. Und ich will wissen, was in 5 Minuten sein wird, geschweige denn morgen oder übermorgen. Und weil wir eigentlich zutiefst aber wissen oder zumindest erahnen, dass das nicht Stabilität hat, weil im Großen wissen wir das, die Tage entstehen und vergehen, es wird hell und wieder dunkel, unsere Stimmungen wechseln, manchmal ganz schnell, Gedanken blitzen auf und sind gerade wieder weg, da ist ein Stechen im Knie und löst sich gerade wieder auf. Glücklicheren Fall, manchmal dauert es ein bisschen länger. Aber wenn es länger dauert, sind es ganz viele Stiche, die sich aufeinander folgen. Es ist nicht ein Stich und dann ist er da drin und bleibt einen Tag lang. Also wir wissen eigentlich, dass sich alles wieder auflöst und das hat Angst zur Folge. Und die Angst führt wieder dazu, dass wir noch mehr festhalten, dass wir noch mehr versuchen, auf der groben Ebene im Erfüllen von Sinnesverlangen Sicherheit zu finden, Ruhe, Entspannung zu finden. Immer wieder. Und im Moment funktioniert es ja. Also wenn wir uns Schokolade vorstellen und dann haben wir das Stück Schokolade in der Hand und legen es in den Mund und nehmen den Geschmack wahr und die Schokolade zerfließt auf der Zunge. Entspannung, Erleichterung. Aber wie lange dauert das an? Und in der buddhistischen Kosmologie wird ja das ganze Leben in verschiedene Daseinsbereiche eingeteilt. Da gibt es die wunderbaren göttlichen bis zu den furchtbaren höllischen. Und einer der leidhaften Bereiche ist jener der hungrigen Geister. Und die Wesen werden dargestellt als, die haben ganz große Bäuche, das heißt, da mag ganz viel rein und der Mund ist ganz, ganz, ganz klein. Also allein dieses Bild zeigt schon, die bringen nie da rein, was es eigentlich braucht, um diesen riesigen Bauch mal wirklich voll zu kriegen, wirklich genug zu haben. Und eigentlich, wenn wir verlangend sind, wenn diese Kraft da ist, des Verlangens, dann sind wir genau die hungrigen Geister. Jedes Stück Schokolade oder jeder Schluck Kaffee oder Bier oder Wein oder was es auch sein mag, bringt ein bisschen Erleichterung, aber wir mögen durch diesen kleinen Mund nie so viel reinschütten, dass es dauerhaft Beruhigung bringt. Und übrigens all diese, also in diesen kosmologischen Darstellungen, wir können all diese Bereiche direkt auf unsere Erfahrung beziehen. Vielleicht wurde das in der Metta schon erklärt. Also das Metta, die Brahma-Vihara, ist ja eines der Brahma-Viharas. Brahma-Viharas sind göttliche Aufenthaltsbereiche. Das heißt, wir müssen das nicht aus irgendwas Fernes. Dort sind die Bereiche der Götter. Sondern wenn ich in der Metta-Haltung bin, dann befinde ich mich im Moment in dem göttlichen Bereich, weil ich so weit und warm und verbunden mich fühle. Das können wir immer ganz direkt auf unsere Erfahrung beziehen. Was jetzt in unserer Praxis ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass wir durch die Beruhigung des Geistes, also durch das Zurückziehen von diesen vielen Sinnesablenkungen, den Geist selber betrachten können, also die Verfassung des Geistes betrachten. Im Alltag sind wir meist auf die Objekte fixiert. Also wir schauen, was da draußen ist oder was da drinnen abläuft und hängen dann daran fest oder stoßen es weg oder nehmen es gar nicht recht wahr, wenn es so in einem neutralen Gefühlstönungsbereich ist. Jetzt aber in der Meditation können wir den Geist betrachten und sehen, dass die, wenn der Geist in dem Zustand des Verlangens ist, und wir müssen nicht das Objekt betrachten, aber den Geist, wie er sich anfühlt und auch den Körper, wie er sich anfühlt im Verlangensmodus, merken wir, dass das Leiden ist. Genau da kann das wirkliche Lernen geschehen. Dass wir merken, ich verschaffe mir selber Leiden, indem ich Erlösung suche in der Sinnesbefriedigung. Also das direkte Erkennen, dass das, was ich da tue, genau das Gegenteil bewirkt dessen, was ich eigentlich möchte. Weil das Verlangen, das Suchen nach etwas immer Unruhe ist. Und je stärker das Verlangen, umso mehr Unruhe, umso mehr angetrieben. Und wenn es stark ist, können wir das ja auch ganz gut im Körper spüren, wie es vibriert, wie es noch stärker vibriert. Und das ist das Leiden, das wir direkt erfahren können. Und das heißt offensichtlich nicht, dass wenn wir Leiden einmal deutlich erkannt haben, dass das nachher vorbei ist, weil wir es jetzt einfach erkannt haben. Wir müssen das tausende Male vielleicht erkennen. Vielleicht sind wir schon hunderte von Leben dran, immer wieder dieses Leiden des Verlangens zu erkennen. Und irgendwann werden wir einfach genug haben davon, werden wir einfach loslassen vom Verlangen. Und das kann jetzt geschehen oder gerade nach dem Vortrag oder beim Einschlafen oder morgen früh oder im nächsten Leben oder... Und das ist so nicht vorauszusagen. Es wird immer wieder betont, dass wir einfach unsere Arbeit tun. Wir versuchen hinzuschauen, wir versuchen das zu erkennen, wie wir uns Leiden verschaffen, wie wir uns selber Frieden und Glück verschaffen. Wir versuchen möglichst klar zu sehen. Und mehr können wir nicht. Also die Früchte fallen dann oder die Blumen gehen dann auf, wenn sie reif sind. Und wir können die nicht öffnen. Also braucht ganz viel Geduld und Beharrlichkeit und Einfach auch den Mut, immer wieder dahin zu schauen und den Mut, dieses Leidhafte, das wir uns selber konstruieren, immer wieder zu sehen. Und ich finde, wir leben in einer relativ schwierigen Zeit. Also die industrielle Revolution hat uns ziemlich viel neue Güter zur Verfügung gestellt, die wir uns, ich nehme an, die meisten von uns hier im Westen einigermaßen leisten können. Also wir können immer wieder wenn ein neues Smartphone rauskommt, wenn es auch nur alle 3 Jahre ist, ein neues kaufen, wenn wir möchten. Oder die neue Schokolade, die rausgekommen ist und so weiter. Und dann die ganze digitale Revolution, ein wirklich praktisch unendliches Angebot an Reizen, an Information, das wir uns reinziehen können. Und das uns immer mehr zur Verfügung steht, verleitet uns natürlich auch dazu, immer mehr zu konsumieren. Also der Prozess des Verlangens und des Erfüllens und Verlangens und Erfüllens, der läuft immer schneller. Also das Hamsterrad dreht immer schneller, bis wir uns dessen bewusst sind und ganz bewusst die Bremse anziehen und einfach immer wieder daraus aussteigen. Und es ist überhaupt nichts einzuwenden gegen sich Wünsche erfüllen. Das Wichtige ist einfach, dass wir sehen, das führt nicht zu letztlichem Frieden. Aber warum soll ich mir nicht einen guten Kaffee gönnen oder eine Tafel Schokolade oder schöne Musik anhören oder was auch immer? Aber einfach langsam den Glauben, den tiefen Glauben daran unterminieren, indem wir uns das auch immer wieder sagen, das wird kein letztendliches Glück bringen, diese Schokolade oder diese, was auch immer es sein mag. Und sich trotzdem daran freuen. Wilhelm Busch hat gesagt, und der scheint ziemlich klar gesehen zu haben in gewissen Dingen, wonach du sehnlich ausgeschaut, es wurde dir beschieden. Du triumphierst und jubelst laut, jetzt habe ich endlich Frieden. Ach, Freundchen, rede nicht so wild, bezähme deine Zunge. Ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt, kriegt augenblicklich Junge. Und es ist eben so, dass wir uns, wenn wir uns dieser Kraft hingeben, also diesem Glauben, dass dies die Erfüllung des Wunsches mehr Zufriedenheit bringt, stärken wir ja genau dieses Muster. Jedes Mal, wenn wir uns dem hingeben, im Glauben, dass es so ist, wird diese Schiene vertieft, diese Bahnung in unserem Gehirn. Das führt zu mehr Glück, das führt zu mehr Glück, das führt zu mehr Glück. Jedes Mal, wenn wir das tun. Also das heißt, das Muster der Gier wird gestärkt. Und genau aus diesem Grund ist die Praxis des Verzichts, des ganz bewussten Verzichts, so hilfreich. Also dass wir auch einfach die Gegenkraft betonen, dass wir ganz bewusst immer wieder mal verzichten oder zumindest versuchen zu verzichten. Also wenn das Bild Schokolade aufblinkt oder Zigarette oder Wein oder was es sein mag, die Frage, muss das jetzt wirklich sein? Oder will ich mal einfach das Experiment starten, die Hand nicht ausstrecken zu müssen, den Kühlschrank oder die Zigarettenpackung nicht öffnen zu müssen und schauen, was dann geschieht. Und vielleicht, ich lasse es sein. Und 10 Sekunden später kommt da von hinten schon wieder so eine Fremde, und will wieder nach der Schokolade greifen. Und dann manchmal müssen wir der Hand ein bisschen eins draufgeben und sagen, stopp, jetzt nicht. Jetzt versuchst du das einfach mal. Und was ich interessant finde, wenn das ganz klar ist, also letztlich immer nur eine willentliche Entscheidung. Sobald die Schokolade oder die Zigarette im Geist weggelegt ist, dann existiert die nicht mehr. Dann ist das Verlangen nicht mehr da. Dann muss ich das nicht mehr haben. Und das finde ich interessant. Vielleicht sind wir 5 Minuten früher noch in der ganz klaren Haltung, in der Kraft drin, ich brauche das, sonst bleibe ich unglücklich. Und wenn der Geist sich klar entscheidet, jetzt nicht oder jetzt was anderes, einfach sich was anderem zuwenden, Schokolade vergessen, Blume anschauen. Schokolade weg, existiert nicht mehr. Im Prinzip ist es genauso einfach. Nur sind die Kräfte natürlich, oder? Darum kommen die auch immer wieder, weil die tief liegen. Weil eben das Bedürfnis nach Befriedigung, nach Ruhe, nach Zufriedenheit so ein großes ist. Weil wir so grundlegend unzufrieden sind, also ganz tief in uns keinen Frieden haben. Und wenn uns das gelingt, das ist ein wichtiger Punkt, finde ich, wenn uns das gelingt, dass wir mal ein Verlangen, ob es vielleicht ist die Schokolade oder die Zigarette schon in der Hand und wir legen es wieder weg, oder wir legen es schon im Geist wieder weg, weil wir einfach das innere Bild weglegen. Wenn uns das gelingt, dass wir das ganz bewusst uns merken, aha, es war nur eine innere Abkehr davon. Es ist keine Selbstkasteiung, ich muss mich nicht prügeln, ich muss überhaupt nichts tun, außer den Geist von diesem Objekt abwenden. Und so einfach das jetzt tönt, wenn ich das so sage, so gut wissen wir alle, wie schwierig das manchmal ist. Weil wir so dieser Kraft unterliegen. Und darum ist es so wichtig, dass wir die Gegenkraft, oder dass wenn es uns gelingt, uns davon abzuwenden, dass wir das ganz bewusst wahrnehmen. Und wahrnehmen, wie sich das anfühlt, wie das ist, wenn ich mich geistig davon abwenden kann und dieses Objekt der Begierde einfach nicht, und die innere Unruhe, die damit zusammenhängt, einfach nicht mehr existiert. Dass es einfach weg ist, weil ich es im Geist weggelegt habe. Also, dass wir das ganz bewusst stärken, ganz bewusst kultivieren, nicht nur einfach verzichten und nicht mehr tun, sondern sehen, was entsteht, wenn wir das tun. Und das, was entsteht, ist ganz einfach mehr Ruhe. Ist wieder Zufriedenheit im Moment. Vielleicht kommt es dann wieder oder was anderes. Das macht ja nichts. Aber jeder Moment, wo uns das gelingt. Dasselbe Prinzip, wie ich glaube, Rainer hat es heute Morgen erwähnt. Wenn wir verloren sind in Gedanken, in Geschichten, in Kommentaren, was auch immer, wenn wir das bemerken, es hat absolut keinen Sinn, uns damit aufzuhalten, dass wir schon wieder verloren haben, ob 5 Sekunden oder 2 Tage weg. Das Wichtige ist, dass wir sehen, ich bin wieder hier, ich habe es bemerkt. Und in dem Moment, wo ich wieder präsent bin, habe ich die Möglichkeit, zurückzukommen zu dem, was ich tun will. Dass ich meinen Geist wieder dahin lenke, wo ich will. Aha, Atemwahrnehmung oder Metasätze, was auch immer. Also das Gelingende, das, was wir stärken wollen, wahrnehmen. Weil das andere sehen wir eh, das Nicht-Gelingende, von dem sind wir genug voll. Das sehen wir immer wieder. In verschiedenen Lehrreden wird von 10 Fesseln des Daseins gesprochen, also 10 buchstäblich Fesseln, die uns an dieses Dasein, in diesem Daseinsbereich, aber auch eben in jedem Moment eigentlich gefangen halten. Und dieses stufenweise oder kontinuierliche Auflösen dieser Fesseln, das heißt, wir müssen sie erkennen, durchschauen und loslassen, das ist ein Prozess, das wird Erwachen genannt. Also wenn all diese 10 Fesseln, wenn wir uns lösen können von diesen 10 Fesseln, das ist das vollständige Erwachen. Und nur um die kurz zu erwähnen, Persönlichkeitsglaube, eben dieser Glaube, dass da ein inhärentes, selbstexistentes Ich ist. Der Glaube an Riten und Rituale, damit ist gemeint, dass wir denken, dass wir durchs Ausführen von Riten, von Ritualen wirkliche Befreiung erlangen können. Nichts gegen Riten und Rituale, die können eine große Hilfe sein, aber die Riten und Rituale selber führen nicht zu Befreiung. Erkenntnis führt zu Befreiung. Dann Zweifel bezüglich der Möglichkeit der Befreiung ist eine dieser Fesseln. Und dann als 4. der Fesseln sinnliches Begehren, also das, worüber ich jetzt bisher gesprochen habe. Das nächste ist Übelwollen, eigentlich genau die Gegenkraft, die Aversion, Hass, eben Übelwollen. Und dann kommen 2 Begehren einfach auf feineren Bereichen, also in feineren Formen. Und zwar das erste ist das Begehren nach Feinstofflichkeit, nach Feinkörperlichkeit. Das kann, Feinkörperlichkeit kann sich einstellen in tieferen Sammlungszuständen, wo der Geist nicht mehr direkt mit dieser groben Körperlichkeit verbunden ist, aber mit feineren Stoffen, sagen wir mal. Und das nächste, das Begehren nach Unkörperlichkeit, nach Formlosigkeit überhaupt. Und dann Dünkel, Ruhelosigkeit und Unwissenheit. Also drei dieser 10 Fesseln haben mit Verlangen zu tun. Und das ist doch ein Zeichen, dass Verlangen eine extrem große Kraft ist, die uns eben gefangen hält in diesem Dasein. Und wenn wir die relativ groben Formen durchschaut haben, eben das, dieses grobe Sinnesverlangen, ich will, ich will, ich will, dies und das, wenn wir das durchschaut haben und sehen, dass da kein Glück folgt, dann kommen eben die feineren, dass wir hoffen, dass durch diese feineren, subtileren geistigen Zustände, die im Allgemeinen sich relativ angenehm anfühlen, dass da dann die endgültige Befreiung ist, und dann, das geht einfach immer feiner. Immer feiner, 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 feiner. Und ein Arhant, also die Stufe der, die vierte Stufe des Erwachens, im Theravada-Modell gibt es 4 Stufen des Erwachens. Und in der 4. Stufe ein Arhant oder eine Arhanti, da wird gar nicht mehr gegriffen, also das ist die subtilste Form von Verlangen ist weg. Das heißt, es ist gar kein Verlangen mehr da nach Leben. Das heißt, es findet keine Wiedergeburt statt. Eigentlich findet auch von Moment zu Moment kein Ergreifen mehr statt. Und bis es soweit ist bei uns, wird Verlangen stattfinden und wird die Hoffnung, dass die Erfüllung von Verlangen wirkliche Befriedigung bringt, andauern. Sie wird sich einfach verfeinern und verfeinern. Und das ist natürlich die Frage, was machen wir jetzt mit dem Verlangen? Also wenn das so weit, so lange bestehen bleibt. Und eine ganz wichtige Frage ist, was bewirkt mein Verlangen? Also Verlangen kann heilsam sein, Verlangen kann neutral sein, Verlangen kann unheilsam sein. Je nachdem, was die Absicht ist und was natürlich auch die Auswirkungen sind. Also Verlangen nach Essen, Verlangen nach Trinken, das sind zumindest neutrale Verlangen, weil wenn ich diesen Körper, Geist weiterleben lassen möchte, muss ich essen und trinken. Außer es gibt Menschen, die auch ohne Essen und Trinken leben können. Das ist dann halt ein anderes Verlangen nach Lichtnahrung oder was auch immer. Wenn ich die Art am Leben erhalten werde, braucht sexuelles Verlangen, oder? Sonst geht das Leben nicht weiter. Und das Leben will ja einfach weiterleben. Da haben wir insofern nicht so viel dazu zu sagen. Das Leben will sich weiterleben. Und es sorgt dafür, dass es weitergeht. Also die Frage ist immer wieder, die wir uns stellen können, das Verlangen, das da ist, führt das zu Leiden für mich oder für andere oder führt es nicht zu Leiden für mich und für andere? Das ist eine wichtige Frage. Und es gibt Bereiche, wo das nicht so dramatisch ist, als ob ich jetzt eine Tafel Schokolade esse oder gar keine Schokolade. Je nachdem, wie meine Konstitution ist, bei mir ist das jetzt nicht so ein Problem. Für jemand anderen wäre das vielleicht ein Problem, das wirklich zu Schaden führt. Also da geht das noch, aber zum Beispiel bei der starken Kraft des sexuellen Verlangens wissen wir alle, wie viel Unheil da geschieht. Also es gibt Bereiche des Lebens, wo das sehr, sehr hilfreich ist, da genau hinzuschauen und hinzuspüren. Das Verlangen, wenn das gelebt wird, führt das zu mehr Leiden für mich, für andere, oder ist es zumindest neutral? Und wir können das natürlich ausdehnen auf unser ganzes Leben, also wie wir essen, was für Kleider wir kaufen, wie wir reisen, fliegen, Zug, Auto, Velo, zu Fuß. Also ganz viele Aspekte unseres Lebens können wir anschauen und nach dem beurteilen. Also das Verlangen nach einer neuen Hose. Kaufe ich einfach die nächstbeste, die mir gefällt, oder überlege ich mir noch, oder ziehe ich in Betracht, wie die hergestellt wurde, was für ökologischen Schaden sie eventuell angerichtet hat. Das die Produktion, wie viele Menschen eventuell unter schwierigen Bedingungen leben, weil sie genau diese Art von Hose herstellen, oder wer ein einigermaßen anständiges Auskommen hat, indem er oder sie daran gearbeitet hat. Also unser ganzes Leben ist durchdrungen von Aspekten, wo wir uns genau diese Frage immer wieder stellen können. Und dann natürlich ganz wichtig, Verlangen kann sehr heilsam sein. Also was wir hier tun, hat ja auch mit Verlangen zu tun. Wir möchten unseren Geist näher kennenlernen, wir möchten mehr zur Ruhe kommen, wir möchten mehr Klarheit haben. Das ist ganz klar hilfreiches Verlangen. Das ist ganz wichtig, Verlangen ist nicht per se einfach schlecht. Verlangen nach Erwachen, Verlangen nach letztendlicher Befreiung, das ist ein ganz, ganz tiefes Verlangen, kann das sein. Sehr hilfreich, weil das hält uns auf der Spur. Jedes Mal, wenn es uns gelingt, uns dem Verlangen nicht auszuliefern als Wiederholung, jedes Mal, wenn uns das gelingt, zumindest den Gedanken keine Rede, keine Handlungen folgen zu lassen, erfahren wir Freiheit. Ein wichtiger Aspekt, genau das eben auch zu sehen, ah, das ist Freiheit, die Entscheidung, ich muss dem Gedankengang nicht folgen, ich muss dieses Bedürfnis nicht erfüllen, ich muss das nicht aussprechen, ich muss das nicht tun. Also dass wir sehen, dass wir recht viel Freiheit haben, uns immer wieder zu entscheiden, von Moment zu Moment, natürlich in einem relativ beschränkten Rahmen. Wir haben ganz viele äußere Bedingungen, die uns keine Freiheit lassen, in einem gewissen Maß. Aber zumindest in unserem Geist haben wir letztlich vollkommene Freiheit, etwas zu tun oder etwas nicht zu tun. Wir fühlen uns nicht immer frei, weil wir sehr starken Kräften, inneren Kräften ausgeliefert sind oft, die uns unfrei scheinen lassen. Aber eigentlich haben wir die Freiheit zu sagen, ich esse die Schokolade oder ich esse sie nicht. Es zwingt mich niemand, also solange mich niemand zwingt, sie nicht zu essen oder sie zu essen, bin ich der Einzige, der mich zwingt. Und jedes Mal, wenn ich merke, dass ich die Freiheit habe, Ja oder Nein zu sagen, diesen Weg oder diesen Weg, das ganz bewusst zur Kenntnis nehmen. Ich habe mich für den hilfreichen Weg entschieden. Vielleicht merken wir gerade, nachdem wir das bemerken, dass es schon wieder zuschnappt. Und dann haben wir wieder die Möglichkeit zu entscheiden, Ja oder Nein, Ja oder Nein, Ja oder Nein. Weil ja jeder Moment ein neuer Moment ist, der neue Entscheidungen verlangt eigentlich. Und jedes Mal, wenn wir sehen, dass wir diese Freiheit haben, sehen wir, dass wir nicht Sklave oder Sklavin unserer eigenen inneren Tendenzen sein müssen. Kommt mir gerade, ich habe das schon in einem anderen Vortrag drin, aber wo ich aufgewachsen bin, da war mal am Regierungsgebäude in Zug eine große Mauer und da stand eines Morgens gespreit drauf, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Es ist genau das, es ist ganz genau das. Stell dir vor, in deinem Geist ist Tumult, ist Verlangen, ich will, ich will, ich will und du gehst einfach nicht dahin. Du siehst dieses Verlangen und du musst nicht dahin. Du musst nicht mal in Krieg ziehen mit diesem Verlangen. Du siehst es und lässt es einfach sein. Das soll sich da einfach austoben. Das kann ja einfach Geschichten machen. Und also das machen wir ja in der Praxis, in der Meditation, dass wir das einfach anschauen und nicht darauf reagieren müssen. Im Idealfall. Also stellt euch vor, ich komme jetzt da drauf, weil hier der Satz steht, stellt euch vor, all die Verlangensgeschichten werden durch Stille ersetzt. Also all dieses innere Drängen, dieses Haben wollen, dieses dieses Leiden, nicht zufrieden zu sein, das wird einfach ersetzt durch Stille. Und wenn irgendwas getan werden muss, weil eine Anforderung kommt oder wenn Hunger da ist oder weil sich Durst meldet, dann wird der Hunger gestillt, dann wird der Durst gestillt, es wird gemacht, was getan werden muss und dann ist einfach wieder Stille. Wir sitzen hier auf dem Kissen und es ist einfach gut so. Oder wir gehen auf und ab und auf und ab. Vielleicht ist Tumult da, aber es ist einfach gut so. Es muss nichts damit getan werden. Eigentlich ist es genau das. Es muss einfach nicht reagiert werden. Da ist was, aber da ist halt einfach was. Und wir müssen nicht in diese Bewegung verfallen. Eine wahnsinnige Befreiung. Und zum Schluss vielleicht noch so zwei Aspekte, die unsere Praxis eigentlich hat. Das eine ist eben ganz praktisch in unserem Leben neue Muster zu erlernen, also die alten, nicht hilfreichen, leidschaffenden Muster zu erkennen und die zu ersetzen durch neue. Und dazu sagt Alexander Berzin, das ist ein amerikanischer Autor, Übersetzer, Lehrer in einer oder in verschiedenen tibetischen Linien sogar. Durch Meditation baut man gesündere Gewohnheiten in sich auf. Die Meditation besteht darin, dass man achtsam ist, sich dessen gewahr ist, was passiert, und wenn nötig Gegenmittel anwendet. Zum Beispiel durch Reflexion darüber, ob die Erfüllung des momentanen Wunsches mehr Glück bringt und so weiter. Also einfach reflektieren. Und wenn wir damit ausreichend vertraut sind, also wenn wir neue, hilfreichere Gewohnheiten erlernt haben, dann werden diese neuen positiven Gewohnheiten im selben Augenblick getriggert, indem das Verlangen auftaucht und wir werden in der Lage sein, diese neuen Gewohnheiten anzuwenden. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns das einüben, dass wir das jedes Mal feststellen, wenn es uns gelingt, nicht reinzufallen in die Falle des Verlangens, des Erfüllenmüssens, dass wir uns diese Gewohnheit, diese neue Gewohnheit aneignen. Aha, es geht auch anders, es geht auch anders, es geht auch anders. Und letztlich geht es in dieser Praxis natürlich um ganz große Freiheit, um Loslassen. Und ein paar Sätze dazu von Adyashanti, einem amerikanischen Lehrer. Es gibt einen sehr einfachen Schlüssel zum Geheimnis des Glücklichseins. Lass einfach alles los, was du vom gegenwärtigen Augenblick erwartest. Jedes Mal, wenn du an diesen Augenblick die Anforderung stellst, dass er dir etwas einbringen oder dich von etwas befreien soll, entsteht Leid. Deine Ansprüche halten dich an den Traumzustand des konditionierten Geistes gefesselt. Das Problem ist nämlich, dass dir völlig entgeht, was gerade jetzt ist, wenn du eine Erwartung hegst.